Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.
Ja, das ist die Ausgabe vom 11. Juli 2024. Dominik Freusi und Markus Somm. Der Kanton Zug. Der Kanton Zug ist das Vorbild für alle bürgerlichen Politiker oder die, die bürgerlich sein wollen unter den Politikern. Der Kanton Zug ist das Steuerparadies ist immer so ein schlechter Ausdruck. Ja. Ist das Vorbild, wie man gut umgeht mit dem Geld von seinen Bürgern. Dominik, was gibt es da zu berichten, was erfreulich ist?
Ja, Zug nimmt so viel Geld ein, dass sie zu viel Geld haben. Und was machen sie? Sie wollen das den Leuten umgeben. Und das Problem ist, wenn sie das würden in weiteren Steuersenkungen umgeben, dann würden sie beim nationalen Finanzausgleich bestraft. Dann müssten sie noch mehr an uns Berner zahlen oder an die Aargauer oder so. Sie machen es eben clever. Jetzt senken sie sorgen für eine Senkung bei der Krankenkassenprämie. Sie übernehmen von den stationären Behandlungen im Spital statt 55% 99% von den Kosten. Aus verfahrenstechnischen Gründen sind nötig, dass 1% noch von der Krankenkassenprämie gezahlt werden muss. Und weil es nur noch 1% ist, können die Krankenkassen, die im Zug etwas anbieten, die Prämie massiv senken.
Wenn du sagst massiv, wie viel macht das aus?
Das ist noch von Krankenkasse zu Krankenkasse sehr unterschiedlich und man kann es nicht eigentlich
ist das 50% oder 20% oder 10%?
Ich muss alles schätzen. Ich gehe davon aus, dass es irgendwo zwischen 15 und 25%.
Aber das ist doch einfach fantastisch. Ich meine, ich habe es vorher gesagt, Kanton Zug, das ist der beste Kanton von der Weltgeschichte. Seit 1291 hat es schon lange nicht mehr so einen guten Kanton gegeben. Und da sehen wir auch, wie ein Kanton, das ist wirklich lustig, wo Steuern senkt, wie sozial der kann sein. Wie unglaublich
sozial
der kann
sein. Das ist ja das, was Cedric Wermuth nicht checkt, oder?
Das checkt er nicht. Zuerst musst du mal schauen, dass die Wirtschaft blüht und gern bei dir ist. Und nachher hast du Geld wie Heu. Das ist ja der Witz vom Westen, wenn man es vergleicht mit Afrika. Aber Cedric Wermuth hat das Gefühl, Afrika ist das Vorbild und nicht der Kanton Zug.
Das Ziel vom Sozialismus ist immer, dass alle am Schluss gleich arm sind, oder? Und nicht irgendjemand ein bisschen mehr hat. Aber es ist jetzt, aber, und auch,
weißt, gut, das ist natürlich polemisch. Es ist nicht ihr Ziel. Es ist nicht ihr Ziel. Aber sie checken es nicht, dass ihre Methoden nachher das als Endprodukt haben.
Ich glaube einfach, heute sollte man eigentlich so weit sein, dass man weiss, dass es dort endet. Also, es hat genug Experimente gegeben. Kambodscha, Vietnam, eben diverse afrikanische Länder, Mao und so weiter. Es ist Leute auch auf
der Hand. Wir müssen mal eine Bücherliste machen für den Cedric Wermuth, den er muss lesen. Wir tun dann nachher testen. Mal schauen. Er darf uns dann auch Bücher empfehlen, die wir lesen müssen. Vielleicht könnten wir das mal einmal vorschlagen. Er liest ja, kann ich jetzt so das Gefühl gehabt, er liest noch viele Bücher.
Ja,
aber er liest einfach die falschen Bücher. Das ist ganz brutal. Der Gramsci, ja, das ist wirklich falsch.
Gramscianer, hat er mir mal gesagt. Oder?
Ja, und Gramsci habe ich auch gelesen mit grossen, mit glühenden Augen. Weil Gramsci wirklich ein interessanter Typ, aber es sind die falschen Bücher.
Ja, aber es ist noch interessant, oder der Antonio Gramsci, muss man jetzt den Leuten erklären, ist ein italienischer Kommunist und er hat die These gehabt, der Kommunismus in der praktischen Hinsicht kommt nur an die Macht, wenn er mit der Mitte, mit den Christdemokraten in Italien zusammenarbeitet, wenn er die holt und sie kann sozusagen wie umarmen und dann kulturell und politisch und rechtlich eingliedern in die kommunistische Bewegung. Habe ich das gut zusammengefasst?
Völlig, und vor allem zeigt das, warum, dass er immer mit der CVP zusammengeht.
Ja, genau.
Der liebe Cedric Wermuth,
wobei
wir
dürfen
ja nicht CVP sagen, aber früher hat das halt schon ein bisschen klar gesagt, was das ist. Aber vielleicht noch schnell wegen Gramsci, ja, dass der Begriff kulturelle Hegemonie kommt von M, wegen dem.
Genau.
Weil er das in einer Zeit entworfen hat, wo die Liberalen wahrscheinlich schon noch die kulturelle Hegemonie hatten in Italien. Jetzt ist da nicht mehr sehr viel zu finden. Gut, aber zu dem Thema passt ein bisschen, was heute auch in der Zürich-Zeitung besprochen worden ist, eine neue OECD-Studie zu der Zufriedenheit der Bürger in Europa mit ihren Regierungen. Dominik, was sind da die Erkenntnisse?
Ja, in der ganzen OECD hat man das Vertrauen der Leute in den Staat befragt. Und das ist interessant, weil das Vertrauen in den Staat ganz wichtig ist zum Funktionieren von einer Gesellschaft. Das wissen wir Liberalen. Und die Umfrage zeigt, dass das Vertrauen in den meisten Staaten erodiert, ausser in der Schweiz. Und die Zahlen sind schon ziemlich dramatisch. Es ist so, dass die über 50-Jährigen, die im OECD-Durchschnitt nur noch zu 43% Vertrauen in ihre jeweilige nationale Regierung haben. Bei den 18- bis 29-Jährigen sind es nur 36%. 30%. In der Schweiz gibt es diese Unterschiede nicht und der Wert ist deutlich höher, ist über 60% in der Schweiz.
Das ist schon interessant, oder? Weil die Studie meiner Meinung nach genau das zeigt, was wir da schon die ganze Zeit erzählt haben in Bern einfach. Das hat ja mit den Institutionen zu tun, oder? Das merkt man ja, dass in Europa die meisten Länder das politische System funktioniert nicht mehr gut, oder? Wir haben über Frankreich geredet diese Woche. Es ist offensichtlich, dass das irgendwo nicht mehr fähig ist, die wichtigsten und stärksten Kräfte von einem Land irgendwo in regelmäßigen Abständen in die Regierung zu bringen. Das ist nämlich sehr wichtig in der Demokratie, weil der Witz von der Demokratie ist ja letztlich der politische Wettbewerb. Das ist da, wo der Putin nicht hat. Es gibt in Russland keinen politischen Wettbewerb. Das ist genau der Unterschied. Das ist die Autokratie oder die Diktatur. Genau, das ist ganz wichtig und das ist auch der Grund, warum die Systeme immer eigentlich auf die lange Sicht unterlegen sind. Weil das wissen wir aus der Wirtschaft. Wenn man gar keinen Wettbewerb mehr hat, ein Monopol hat von der Macht, das ist immer ein Nachteil. Und das funktioniert aber nicht mehr gut in den europäischen Ländern, weil die repräsentative Demokratie lässt das zu, dass man sehr wichtige Kräfte lang nicht muss integrieren. Und in der Schweiz mit der direkten Demokratie kannst du das nicht so lange machen. Man hat das mit der SVP ja probiert. Man hat ja durchaus in den ganzen 90er Jahren hat man probiert, die SVP erstens aus dem Bundesrat rauszuhalten mit 2 Sitzen. Das ist sowieso nicht in Frage gekommen, obwohl eigentlich der Anspruch vom Wähleranteil schon bald einmal klar gewesen wäre. Und das Zweite, was noch fast fieser gewesen ist, man hat extra SVP-Vertreter gewählt, wo man gewusst hat, die sind eigentlich nicht auf der Hauptlinie von dieser Partei. Oder? Das ist wie wenn man jetzt bei der SP, ja, wer ist der Rechteste? Ja, eben der Josic würde wählen. Oder? Wir haben es erlebt. Und da sieht man, wie die Bürgerlichen nett sind. Sie tun nicht den Daniel Josic wählen, sondern sie wählen dann den, der die Hauptlinie von der Partei vertritt. Aber trotzdem, in der Schweiz ist das eigentlich nur etwa 10 Jahre gegangen. Oder? 92 ist der EWR. 2003 wird der Christoph Blocher in den Bundesrat gewählt. Also, eigentlich nur 10 Jahre ist das gegangen, dass man so eine wichtige Kraft, die natürlich extrem oppositionell war und ganz andere Ansichten hatte, was ganz wichtige Fragen waren von unserem Land, dass man sie müssen integrieren, weil die Opposition in der Schweiz, das ist ganz wichtig, die Opposition in der Schweiz ist das Volk. Das ist der Punkt. Und kann sich eben jederzeit äußern.
Also, das zeigt eben meiner Ansicht nach, dass die Demokratie, die wir haben, mit den Instrumenten, du hast die Institutionen erwähnt, die ist eigentlich moderner als das Elite-Basissystem. Man sagt immer repräsentative Demokratie. Das ist aber Hoffnung. Das ist eine Hoffnung, wo regelmäßig enttäuscht wird, eben in Deutschland, Frankreich und so weiter. Und ich glaube wirklich, unser System, wo das Korrektiv hat, die dauernde Debatten auch, dass die eben moderner ist, dass sie darum auch überlegen ist. Und ich muss es halt sagen, dass man sie nicht aufgeben sollte, zugunsten schon gar nicht von einem supranationalen Block wie der Europäischen Union.
Ja, und es ist auch interessant, oder? Die repräsentative Demokratie, vor allem wenn sie zulässt, und das hat mit dem Proporzsystem zu tun, zulässt, dass man grosse Koalitionen bildet oder muss bilden, ja, ist dann ganz verrückt. Genau. Weil wenn dann der politische Wettbewerb eben nicht mehr spielt zwischen den Eliten, oder wenn man jetzt Deutschland anschaut, ist noch ein gutes Beispiel SPD und CDU, das war ein harter Wettbewerb früher noch im Kalten Krieg. Die haben unterschiedliche Ansichten gehabt und das hat die Eliten, aber auch das Volk betroffen. Die Hälfte der Eliten war auf der linken Seite und die andere auf der rechten. Dann spielt der Wettbewerb. Deshalb war die BRD auch ein gutes Land. Jetzt funktioniert es nicht mehr. In Amerika, wo man eben ein extrem kompetitives System hat zwischen 2 Parteien, obwohl es ja auch nicht direkte Demokratie gibt auf der Bundesebene, dort spielt es eben auch. Dort hat man viel mehr politischen Wettbewerb. Und Trump ist eigentlich in Deutschland schwer möglich, in Amerika ist es möglich.
Ja, vor allem, er würde eine Koalition müssen machen und dann müsste er ein Zugeständnis machen und dann wird auch, also das führt auch dazu, dass am Schluss die zum Beispiel auch einen Geert Wilders gewählt haben oder die Marine Le Pen gewählt haben, die sind jetzt natürlich frustriert, weil man hat sie um den Sieg betrogen mit einem System, oder? Dort ist es aber der Major, respektive der Major sind 2 Stufen, oder? Nicht wie in Großbritannien. Und das führt dann nicht zu einer Politikänderung. Am Schluss ist es Entscheidende fürs Vertrauen, und leider hat man das nicht abgefragt, aber das wäre interessant, oder? Das Entscheidende fürs Vertrauen in die Regierung ist doch, dass die Leute im Land merken, dass wenn es in eine andere Richtung geht, in der Bevölkerung, im Demos, dass dann auch die Regierung etwas anderes macht.
Ja, und das ist wirklich, das ist genau der Grund, warum ja auch die Demokratie eben auf lange Sicht immer besser gewesen sind. Weil wenn eine Seite eben mal lange an der Macht war und nur noch Fehler macht, dann kann man sie ablösen und man kann ein neues Programm bringen. Und das Problem bei den westeuropäischen Ländern ist, dass kein neues Programm kommt. Man hat immer Wahlen, 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 aber es ändert sich nichts. Es spielt keine Rolle, weil die eigentliche Opposition, die ein anderes Programm hat, kommt nicht mehr an die Macht.
Vielleicht noch ein Satz aus dem Artikel von Thomas Fuster, den finde ich noch interessant, weil bei der NZZ im Wirtschaftsteil sieht man sich ja oft als Sprachrohr von der Wirtschaftsverband. Und die OECD schreibt eben, Vertrauen senkt Transaktionskosten. Und das ist ein Vorteil von der Schweiz, das höhere Vertrauen wegen diesen Transaktionskosten. Und dann schreibt der Autor, in der Schweiz mag diese Mitsprache bisweilen auch als lähmend empfunden werden, zusehends auch von Wirtschaftsvertretern, der in vielen Nachbarländern zu beobachtende Vertrauensverlust als Preis für eine zentralisierte Politik taugt aber kaum als Alternative. Wie schön ist das, oder?
Gut, der Thomas Fuster ist ja Appenzeller, wobei ich weiss nicht, soviel ich weiss, ist er Appenzeller, wobei ich weiss nicht, ob er Ausserrödler ist oder Innerrödler, spielt keine Rolle.
Das Appenzellerland hat auch,
genau, und das Appenzellerland hat ja auch einfach eine fantastische politische Tradition, die leider vor allem Ausserrödler ein bisschen mit Füßen getreten hat, aber ist ein anderes Thema. Aber von dem her, der Thomas Fuster ist wahrscheinlich auch richtig imprägniert, was da die Auffassungen betrifft. Wer keine Ahnung hat von Demokratie, ist der Simon Stocker. Das ist der neue linke Ständerat von Kanton Schaffhausen, der in Wipkingen wohnt und gemeint hat, spielt doch gar keine Rolle. Regeln gelten nur für die Idioten, sicher nicht für den Simon Stocker. Es gibt zwar Regeln, dass man muss halt den Wohnsitz dort haben, wo man Ständerat wird werden. Der Simon Stocker interessiert das nicht. Was interessiert den Linken Regeln und Gesetze, wenn sie so sind, wie es ihnen passt? Wie ist da der neueste Stand?
Ja, der neueste Stand ist ein applaudierender Kommentar von der Larissa Rien, der Bundeshauschefin von Tamedia. Sie findet die Debatte um den Wohnsitz von Simon Stocker vor allem eins, nämlich kleinlich.
Markus. Ja, natürlich, das ist immer so. Wenn die Gesetze, die einem nicht passen und die will man nachher durchsetzen, dann sind die kleinlich, die wollen durchsetzen. Ist noch interessant, weil ich glaube nicht, dass Larissa Rien zum Beispiel so kleinlich das findet, wenn man zum Beispiel Parkbussen durchsetzt. Das findet sie, glaube ich, nicht so kleinlich. Oder wenn einer irgendeinem besten einen Bankier mit einem grossen Auto schnell fährt auf der Autobahn, findet sie denn das auch kleinlich, wenn man da halt sagt, da gibt halt einen Bus. Da findet sie es ja nicht kleinlich. Nein, das kann man nicht ernst nehmen. Das ist intellektuell unterirdisch nichts wert. Aber es zeigt ein bisschen, dass das immer noch gilt, was wir immer wieder gesagt haben, der Bullshit-Detektor für jeden bürgerlichen Politiker ist der Tagesanzeiger. Wir müssen immer das Gegenteil von dem denken und meinen, was der Tag schreibt. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema, das auch interessant ist und das sehr, sehr erfreulich ist. Ich sage nur ein Stichwort. Atom, Atom, Atom. Dominik, was gibt es da zu berichten?
Das ist eine Meldung, die man in keiner Zeitung und eben auch nicht beim Tagesanzeiger hätte können lesen. Es gibt nämlich eine engere Zusammenarbeit von Copenhagen Atomics und vom Paul Scherrer Institut. Das ist so das, wie kann man sagen, der Leuchtturm in dieser Technologie in der Nähe von Würlingen im Kanton Aargau. Und zwar will man dort einen Flüssigsalzreaktor weiterentwickeln. Der wird, die Technologie, die wird in vielen Ländern, nicht nur in Dänemark, vor allem auch in den USA, wird die ausgearbeitet und testet. Und sehr interessant, was da genau am Schluss wird rauskommen, welches von diesen Ansätzen wird funktionieren. Das ist wie immer in der Wissenschaft offen, aber man tut jetzt da enger zusammenarbeiten, das Know-how von Würlingen mit dem Know-how von Dänemark zusammenbringen und es soll ein Testreaktor für einen Thorium-Flüssigsalzreaktor 2026 in der Schweiz entstehen.
Genau, und das ist ja ein Projekt, das wir schon länger kennen im Nebelspalter. Wir haben ein Event gemacht für unsere Investoren, wo die Leute von Copenhagen Atomics gekommen sind, berichten, was das heisst, weil gewisse Leute, die näher stehen uns, sind sehr interessiert natürlich an der Atomkraft, wir natürlich auch. Und ich muss sagen, Dominik, du hast es glaube auch erlebt, das ist faszinierend, was die vorgestellt haben, das ist wirklich ermutigend, das ist begeisternd, die neuen Technologien, die sie da bieten, das ist eben die sogenannte vierte Generation von Atomkraftwerken, das sind eben die, die sogar ein Jürg Grossen sagen, die können wir dann bauen. Von dem her würde ich sagen, der Jürg Grossen hat heute auch einen schönen Tag.
Er würde behaupten, er hätte das nicht genau so gesagt.
Er würde sich das überlegen, wenn genau er die vierte Generation sieht. Und Jürg, jetzt ist Ferien, jetzt kannst du da gut überlegen. Wir hoffen, dass im August du das wieder weißt. Weil das ist wirklich, nein, es ist ganz faszinierend, was die uns dort alles erzählt haben. Gute Leute, gute Ingenieure aus Dänemark sind auch durchaus interessiert. Vielleicht vielleicht mit ihrem Unternehmen mal in die Schweiz kommen. Das wäre noch fantastischer. Kanton Zug würde ich empfehlen.
Ja, genau.
Kanton Zug, Kanton Schweiz können wir auch noch bringen.
Wenn man ins Spital
Rest,
kommt, kostet
es nicht. Den Rest nicht empfehlen. Auch nicht Schaffhausen, wo der falsche Ständerat gewählt hat. Nein, aber es ist wirklich interessant und es zeigt natürlich, dass genau die Debatten um die sogenannte Technologieoffenheit, das ist so wichtig. Wir müssen wieder können Innovationen zulassen. Wir sind nicht im Mittelalter, wir sind nicht in der Steinzeit, sondern wir wollen neue Technologien und das Paul-Scherrer-Institut, dass die da jetzt zusammenarbeiten und das einmal ausprobieren, ob etwas dran ist, ob man das kann brauchen oder nicht. Das ist eine sehr gute Nachricht. Gut, gehen wir zu einer anderen. Ich sage jetzt nicht gute Nachricht, aber interessante Nachricht. Und zwar geht es um die Ukraine.
Genau. Bloomberg hat heute gemeldet, die Ukraine will noch in diesem Sommer eine Nachfolgekonferenz für die Bürgerstock-Konferenz durchführen. Und sie will, und das ist interessant, sie will Russland dabei haben. Und Bloomberg sagt, oder ja, ich muss vielleicht sagen, spekuliert, der Grund sei, dass die Ukraine Angst hat, falls der Donald Trump Präsident wird. Er hat ja versprochen, innerhalb von 24 Stunden werde das Problem lösen, dass er es eben so lösen, indem man die Hilfe der Ukraine einstellt. Und darum will man irgendwie vorher Nägel mit Köpfen machen. Russland hat bereits geantwortet und gesagt, man will nicht an einer Konferenz teilnehmen, wo die Zelensky-Formel faktisch die Maximalforderung vertrete.
Gut, jetzt gibt es verschiedene Sachen, die ich hier interessant finde. Erstens, der Viktor Orban ist ja zuerst auf Kiew und nachher auf Moskau und nachher sogar noch auf China und hat ja als neuer EU-Ratspräsident probiert, hier den Frieden zu stiften. Er hat zwar nicht gesagt, dass er Frieden tut verhandeln oder so, sondern hat einfach mal hören, was die Leute so denken. Oder? Und das Interessante ist schon, dass er wirklich, wir haben ja auch ein Event gehabt am Dienstag, wo ich mit Roger Köppel über die Ukraine geredet habe und Roger Köppel ist ja dabei gewesen. Er konnte mitreisen mit dem Viktor Orban und hat das dann auch ein bisschen bestätigt, was der Orban als Argument dem Zelensky gesagt hat. Und es ist genau da, wo jetzt Bloomberg schreibt, dass nämlich der Zelensky plötzlich vielleicht gemerkt hat, oh, vielleicht muss ich jetzt noch das mit dem Joe Biden machen, weil ich komme dann der Trump und dann ist es für mich unberechenbar und jetzt tut er das forcieren. Also von dem her muss man mal sagen, ich meine, die EU, Brüssel und so weiter haben ja alle gehöhnt und alle blöd da, ja, wo ja, der Orban gegangen ist, weil sie wahrscheinlich auch vor allem neidisch sind, weil sie überhaupt noch können reisen können.
Genau.
Weil wer von der EU sonst wird noch überhaupt in Moskau empfangen, das ist jetzt ja nicht ein grosser Fortschritt. Aber der Punkt, der wichtige Punkt ist der Orban hat eigentlich ein Argument, meiner Meinung nach, können platzieren beim Zelensky, wo der Zelensky ernst nimmt. Jetzt kann man sich fragen, ob der Zelensky meiner Meinung nach gut beraten war. Ich glaube, das ist vollkommen unrealistisch. Wir haben jetzt noch 4 Monate. Mit Amerika kann man jetzt gar nichts mehr aushandeln. Mit dem Joe Biden kann man auch nichts aushandeln, weil der ist jetzt entweder im Wahlkampf oder er schläft. Von dem her, da wird nichts mehr passieren. Es ist Sport. Also wenn schon hätte der Zelensky das müssen früher noch machen müssen.
Auf dem Bürgerstock.
Er hätte zum Beispiel müssen beim Bürgerstock drauf bestehen, dass Russland kommt. Aber er hat ja das Gegenteil gemacht. Er hat dem Gassis sogar verboten, die Russen einzuladen und Ignacio Cassis hat dummerweise da den Fehler gemacht und das nicht gemacht. Jetzt ist wahrscheinlich die Spoing. Also es bringt nichts in dem Sinn.
Ja, das habe ich auch das Gefühl. Vor allem, du hast es selber gesagt, die Wahlen in den USA sind schon bald. Und ich glaube wirklich, das ist ein bisschen Torschusspanik, was es genau dann auswirkt. Oder? Ich meine, es tut eher in der Position von Russland stärken. Oder? Wenn die merken, der andere ist nervös und er probiert jetzt noch irgendetwas und so, dann kann man ja auch vielleicht einmal eine Forderung stellen. Und so. Das hat Wladimir Putin ja gemacht. Er hat seine Vision von einem Frieden, hat er auch schon seine Formel sozusagen, hat er auch schon präsentiert. Und es zeigt aber, dass vielleicht unter der Subkutan, dass irgendetwas am Laufen ist. Und das finde ich eigentlich ja gut. So fängt Frieden irgendwie an. Nicht indem man gross sagt, komm, jetzt treffen wir uns und machen Frieden.
Gut, da muss ich sagen, da bin ich jetzt noch skeptischer als du. Ich glaube, der Frieden fängt dann nicht irgendwie so an, sondern er fängt dann an, wenn die zwei Kriegsparteien genug erschöpft sind. Und ich glaube, die Ukraine ist wahrscheinlich erschöpft. Bei den Russen bin ich nicht so sicher. Oder? Die Russen haben jetzt eher das Gefühl, sie sagen in der Oberhand. Und dann ist es für sie zwar nett, dass sie sagen, wir wollen jetzt Waffenstillstand und so weiter, aber das ist immer klar, das ist zu Bedingungen der Russen. Deshalb ist heute meiner Meinung nach kein guter Zeitpunkt, zum Anfangen zu verhandeln. Es müsste ausgleichender sein. Oder? Und das Zweite, was ich aber noch bemerken möchte, ist beim Zelensky, und deshalb glaube ich, der Orban hat ihn eigentlich nicht gut beraten. Ich glaube, dass der Orban auch Amerika zu wenig begreift. Ich finde, er ist auch teilweise zu anti-amerikanisch, muss ich auch sagen. Ich glaube nicht, dass Donald Trump jetzt einfach für den Putin gut ist und für den Zelensky nicht. Das glaube ich überhaupt nicht.
Das schreiben nur europäische Medien.
Der Witz von Trump ist genau, er ist unberechenbar. Und was er aber ganz sicher nicht wird sein, das wissen wir auch, er wird nicht ein Loser sein. Und wenn er einfach die Ukraine aufgibt, ist er der Loser. Und von dem her muss der Zelensky aus meiner Sicht gar nicht so wahnsinnig Angst haben. Also ich glaube, die Torschlusspanik, die er jetzt hier plötzlich zeigt, das ist nicht nötig, das muss er gar nicht. Und das Zweite ist, are you kidding me? Ich meine, jetzt ist Sommerferien, im August sind die Sommerferien vorbei. Da läuft nichts mehr. Bis im November läuft da nichts mehr.
Außer auf dem Kriegsschauplatz. Aber vielleicht müsste Zelensky mit dem Trump Kontakt aufnehmen.
Das wäre viel schleuer. Das wäre viel schleuer, aber dann macht er den Joe Biden hässig. Aber das spielt keine Rolle.
Ja, ja.
Wenn ich das Zelensky wäre, würde ich jetzt sofort mich beim Donald Trump mal melden. Und vor allem zu einem Zeitpunkt, wo es eben der Zelensky etwas kostet. Weil das nämlich nachher der Trump auch beachtet. Oder? Weil der Trump und sagt, gut, okay, er ist auch ein Risiko eingegangen, oder? Aber wenn er jetzt natürlich nur rumhöselt und keine Angst hat, den Biden da zu verrückt zu machen, dann wird er nicht durchkommen.
Apropos Biden, hast du das Video gesehen, wo die Pressesprecherin da gefragt worden ist, ja, der Biden sei ja am besten zu Weg zwischen 10 Uhr am Morgen und 4 Uhr am Nachmittag, und dann hat ein Journalist ganz sachlich gefragt, ja, was machen wir denn, wenn irgendeine Atombombe zu Nacht um 11 Uhr unterwegs ist, um ihn dann wecken oder hat er einen Stellvertreter oder so, worauf die Dame einfach ihr Zeug zusammenpackt und gegangen. Also es ist ja eine Atombombe, eine publizistische, oder?
Absolut, aber es ist eine interessante Geschichte von Axios, so wie er das herausgebracht hat, dass der Biden wirklich nur zwischen 10 Uhr am Morgen und am 4 Uhr am Nachmittag, zum Mittag tut er vielleicht auch noch essen, also zwischen 10 Uhr und 4 Uhr zum Mittag ist Supermacht Amerika offen und nachher ist geschlossen. Also ist so wie die Bundesverwaltung. So weit sind wir jetzt. Wobei Homeoffice am Freitag hat er, ja, mal am Freitag hat er sicher auch Homeoffice, also von dem her ist klar. Gut, wir können Joe Biden morgen noch ein bisschen näher behandeln, weil meiner Meinung nach ist morgen wäre eigentlich der letzte Tag gewesen, wo die Demokraten ihn noch hätten können auswechseln. Jetzt würde ich sagen, jetzt läuft eine Zeit davon. Das können wir dann morgen besprechen. Das ist es gewesen, Bern einfach am 11. Juli 2024. Ich freue mich auf Markus Somm auf nebelspalter.ch. Wenn ihr diese Art von Journalismus gut findet, und ich nehme an, wenn ihr bis jetzt durchgehabt habt, findet ihr ihn gut, könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch. Das ist die beste Form, diese Art von Journalismus zu unterstützen. Zweitens, könnt euch nie entschuldigen, wenn ihr nicht links seid. In dem Sinn wünschen wir einen schönen Abend, bis morgen, gleiche Zeit, gleicher Kanal. Auf Wiederhören.
Das war Bern einfach, gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.